Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ob mit dem Zug durch Europa oder mit dem Rucksack durch Asien. Nach der letzten Klausur heißt es für viele Studierende erstmal nichts wie weg. Dabei bieten sich auch weitere Reisen an, denn durch die langen Semesterferien ist man zeitlich ziemlich flexibel. Und wenn das Geld nicht für teure Hotels reicht, muss man eben erfinderisch werden. Reisetipps für Studierende. Darum geht es in unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Laura Almanza. Für die richtige Urlaubsstimmung steigen wir heute mit einem Song von The Kinks ein. Sunny Afternoon.
Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
The Kinks mit Sunny Afternoon. Rund 7 Kilometer östlich von Madagaskar, mitten im Indischen Ozean, liegt die Tropeninsel La Réunion. Entstanden ist sie durch einen Vulkanausbruch und auch heute noch kann man dort einen der aktivsten Vulkane der Welt besichtigen. Mikro-Europa-Reporterin Sarah Bassano hat sich für uns auf den Gipfelkrater gewagt.
Hier im Südosten der französischen Insel La Réunion begeben sich zahlreiche Wanderer aus der ganzen Welt auf den aktiven Vulkan Piton de la Fournaise. Fournaise heißt auf Deutsch Backofen oder auch Glutofen. Piton steht für Bergspitze. Vom Ausgangspunkt, dem Parkplatz Pas de Belcombe, bis zum Gipfel des Vulkans und wieder zurück, sind es knapp 12 Kilometer und ungefähr 400 Höhenmeter. Der Piton de la Fournaise ist 2632 Meter hoch und einer der aktivsten Vulkane der Welt. Im Durchschnitt spuckt er alle 10 Monate Lava. Der Aufstieg auf dem verhärteten Lavagestein ist lang und anstrengend. Vor allem Temperaturen jenseits der 30 Grad machen einem ganz schön zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen aktiven Vulkanen ist der Piton de la Fournaise jedoch nicht explosiv. Bei einem Vulkanausbruch werden demnach keine kilometerhohen Aschewolken in die Luft geschleudert, sondern flüssige Lava fließt am Krater entlang. Diese kann allerdings sehr schnell werden und bis zur Küste gelangen. Ringsherum erblickt man den Gipfelkrater und eine endlose Wüste aus schwarzem Lavagestein. Anhand der schlierigen Gesteinsform kann man sich gut die ehemals flüssige Lava vorstellen. Zwei Wanderer, die auf dem Weg zum Gipfelkrater sind, schildern ihre Eindrücke.
Die Wanderung auf den Piton de la Fournaise-Vulkan ist auf jeden Fall ein Highlight der Insel La Réunion. Es gibt sehr viele Wanderungen auf der Insel, aber den Vulkankrater zu sehen und die beeindruckende Landschaft ist wirklich was ganz Besonderes.
Mir persönlich haben vor allem die verschiedenen Vulkankrater mit ihren Lavasorten und Gesteinsarten gefallen. Sieht schon ein bisschen aus wie auf einem anderen Planeten.
Der letzte große Vulkanausbruch war im Jahr 2007. Bei dieser Eruption senkte sich der Kraterboden des Hauptkraters Dolomieu um über 300 Meter unter den Kraterrand. Die Lavaströme gelangten bis zum Meer. Danach gab es mehrere kleinere Ausbrüche, die jedoch meist nur einen Tag anhielten. Man braucht jedenfalls keine Angst vor einem Ausbruch zu haben, da die empfindlichen Seismographen eine kurzfristige Warnung ermöglichen. Für einen plötzlichen Wetterumschwung mit starkem Nebel sind im Abstand von ca. 2 Metern weiße Markierungen auf dem Krater angebracht. Diese weisen den Wanderern den Weg zum Gipfel und zurück. Oben, am höchsten Punkt des Kraters angekommen, hat man eine tolle Aussicht. Bei gutem Wetter kann man in der Ferne sogar das Meer sehen. Schwenkt man den Blick in die andere Richtung, steht man vor einem tiefen Abgrund. Am inneren Kraterrand sieht man deutlich die verschiedenen Gesteinsschichten, die einst einmal flüssige Lava waren. Eins ist sicher, der Vulkan steht definitiv ganz oben auf der To-Do-Liste, wenn man auf La Réunion Urlaub macht.
Sarah Bassano über die heißeste Attraktion auf dem französischen Überseedepartement La Réunion. Wir reisen noch ein Stück weiter nach Osten, bis nach Japan. Ein Land, das so anders ist, dass selbst ein Reiseführer nicht immer helfen kann. Wie man sich dort trotzdem zurechtfindet, berichtet uns Mikro-Europa-Reporter Andreas Nagel im nächsten Beitrag.
In Japan ist man meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Daher auch hier der erste Tipp, wie ihr dabei Zeit und Geld sparen könnt. Innerhalb der Städte gibt es viele verschiedene Bahnlinien, die aber alle paar Minuten fahren. Abfahrtszeiten zu kennen, wird dadurch überflüssig. Fahrt ihr aber etwas weiter, gestaltet sich das schon etwas schwieriger. Abhilfe schafft eine Internetseite, Hyperdiacom. Sie ist auch als App verfügbar und gibt in Englisch, Japanisch und Chinesisch Auskunft über alle möglichen Verbindungen, Fahrtdauern und auch Kosten. Wo und wann ihr umsteigen müsst, sogar wie lang der Fußweg beim Umsteigen etwa dauert. Ihr könnt auch einzelne Verbindungen anklicken, um zu sehen, wann Expresszüge zum gleichen Preis fahren. Das Einzige, was man für diese Seite benötigt, sind Start- und Zielbahnhof und wann ihr fahren wollt. Probiert am besten auch etwas mit verschiedenen Uhrzeiten herum. Da die Seite alle möglichen Verbindungen anzeigt, könnt ihr unter Umständen auch schnellere oder günstigere Verbindungen finden. Jetzt aber zu den Dingen, die bei sich zu haben sehr hilfreich sein kann. Das erste ist schlicht und einfach ein kleines Handtuch. Der Grund? Öffentliche Toiletten haben in Japan keine Papiertücher, Handgebläse oder ähnliches. Japaner haben daher immer ein kleines Handtuch bei sich. Zu kaufen findet man solche in allen möglichen Variationen in vielen Läden. Vom praktischen Nutzen einmal abgesehen, ist das auch viel hygienischer. Der zweite Gegenstand ist noch viel banaler. Eine Plastiktüte. Bekommt ihr bei jedem Einkauf in einem Konbini oder Supermarkt. Auch hier gibt es einen einfachen Grund. Mülleimer sind eine Rarität in Japan. Das soll nicht heißen, dass es keine gibt. Auf Bahnhöfen, Supermärkten und Konbinis findet ihr welche. Unterwegs werdet ihr aber kaum welche sehen. Gerade wenn ihr einen Tagesausflug zu Fuß macht oder hauptsächlich außerhalb der Städte unterwegs seid, kann es sich problematisch gestalten, die Abfälle eurer Verpflegung zu entsorgen. Wenn ihr sie schon mit euch schleppen müsst, dann könnt ihr sie so zumindest geschickter transportieren. Nun von den Tipps für unterwegs zu etwas spaßigerem. Wenn ihr in Japan seid, solltet ihr es nicht versäumen, einmal ein Game Center zu besuchen. Davon gibt es kleinere, die nur ein paar Kranautomaten haben. Aber auch größere, die noch mit Arcade-Automaten, Fotoboxen bis hin zu Karaoke, Bowling, Billards und Darts ausgestattet sind. Wenn ihr euch an den Kranautomaten versuchen wollt, habt ihr in der Regel bessere Chancen in einem der größeren Game Center. Aber auch hier gibt es einen Trick, mit dem ihr noch viel einfacher gewinnen könnt. Sucht euch zuerst aus, was ihr haben wollt. Sei es ein Plüschtier, eine Figur oder auch was ganz anderes. Habt ihr euch einen Automaten ausgesucht, braucht ihr nur noch die Hilfe eines Angestellten. Die wenigsten können Englisch, werden aber trotzdem wissen, was ihr wollt und euch folgen. Fragt sie, wie der Automat funktioniert und sie werden euch das nur zu gern zeigen. Noch besser, sie werden das, was ihr wollt, so platzieren, dass ihr es nach 2 oder 3 Versuchen bekommt. So kommt ihr ganz einfach ran. Warum helfen sie euch so gerne? Ganz einfach. Als Tourist wollen sie euch ein schönes Erlebnis verschaffen, damit ihr euren Freunden davon erzählt und auch selbst wiederkommt, um noch ein paar Mal zu spielen. Generell, wenn ihr euch an einem Kranautomaten versucht, solltet ihr immer zuerst nach jemandem vom Personal schauen. Ihr wisst nicht, ob sich der Gegenstand verkeilt hat, sodass ihr keine Chance habt. Lasst ihn daher immer von einem Angestellten neu ausrichten. Es gibt keine Garantie, dass das immer funktioniert, aber es erhöht zumindest eure Chancen. Auf jeden Fall werdet ihr viel Spaß haben.
Andreas Nagel mit Reisetipps für Japan. Um Schönes zu entdecken, muss man aber nicht ganz so weit reisen. Manchmal reicht auch nur ein Tagesausflug, um dem grauen Alltag zu entkommen. Ein Beitrag von Anja Schuld.
Ich war in Neuseeland Au-pair und ich möchte wieder hin.
Das waren die Worte der 25-jährigen Isabel Sommer. Neben einem Besuch bei ihrer Gastfamilie stehen natürlich noch weitere Reiseziele auf dem Programm.
An der Nordinsel möchte ich unbedingt noch an die Hamilton Gardens und ich möchte den Lake Taupo noch besuchen. Das habe ich leider letztes Mal nicht geschafft. Auf der Südinsel möchte ich unbedingt noch an die Pancake Rocks und an die Moriki Boulders und auf Empfehlung eines Kumpels möchte ich noch nach Danin, da ist nämlich die steilste Straße der Welt. Mein Kumpel meinte, ich soll da unbedingt einen Donut runterrollen lassen. Die Neuseeländer machen das ein bisschen anders. Für Charity lassen die immer Chaffas runterrollen, das sind sowas wie M&Ms. Also mein Donut wäre ein bisschen groß, aber weil mein Kumpel gemeint hat, einen Donut, werde ich für ihn dann den Donut da runterrollen lassen.
Als Kennerin Neuseelands hat Isabel einige ihrer schönsten Erfahrungen für uns zusammengefasst. Vielleicht inspirieren euch ihre Tipps für den nächsten größeren Urlaub.
Wer sich für die Südinsel interessiert, den würde ich auf jeden Fall Queenstown empfehlen. Das ist für jeden was dabei, also Adrenalin-Junkies können Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen, mit einem Speedboat fahren. Es hat aber auch ganz süße kleine Märkchen da, also ich finde das eigentlich eine schöne Stadt mit sehr, sehr viel Charme.
Nach all der Action geht es nun auf die Nordinsel. Dort erwartet uns Tipp Nummer 2.
Das sind die Waitomo Caves, das sind die Glowworm Caves, also ganz schöne Höhlen, durch die man raften kann, durch die man aber auch einfach durchwandern kann oder mit kleinen Bötchen durchfahren kann. Und die haben einfach sehr, sehr viel Charme, weil man sich fühlt wie unter so einem kleinen Glühwürmchen-Himmel.
Action- und Naturliebhaber dürften bisher auf ihre Kosten gekommen sein. Ein letzter Tipp von Isabel Sommer führt uns nach Auckland.
Gerade die Region um den Hafen rum hat sehr, sehr viel Charme mit ganz, ganz vielen kleinen Märkten oder im Sommer auch Freiluftkino, wo man dann zum Beispiel die Rocky Horror Picture Show sehen kann und da auch aktiv mitwirken kann, wenn man Lust hat. Von Auckland aus sind auch ganz schnell ganz, ganz viele tolle Strände zu erreichen, also zum Beispiel den berühmten Piha Beach. Oder wenn man es ein bisschen ruhiger und abgelegener mag, dann auch nach Kerry Kerry.
Die Tübinger Studentin Elena Eble verrät uns, warum sie sich stattdessen für Kurztrips in der Nähe entscheidet.
Es ist günstiger und ich mag es lieber ein bisschen abwechslungsreicher und actionreicher. Und ich glaube, mir wird ziemlich langweilig werden, wenn ich eine Woche am Strand liegen würde.
Stattdessen geht die 23-Jährige im Winter lieber snowboarden.
Da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Tipps von mir. Man kann einmal kleine Tagestrips zum Beispiel nach Österreich machen. Da eignet sich vor allem der Vorarlberg. Da muss man dann auch gar kein Hotel oder Sonstiges bezahlen, wenn man morgens um 4 losfährt in aller Frühe, dann den Tag über auf der Piste ist und abends wieder zurück. Wenn man natürlich wirklich großen Urlaub machen will, finde ich Frankreich ganz toll, Trois-Vallées. Das sind einfach ganz tolle Pisten, auch Tiefschnee. Da kann man auch Heli-Skiing machen oder wirklich noch ausgefallenere Dinge.
Für eine Unterkunft im Winter verrät Elena uns ihren Geheimtipp.
Für Leute, die Lust haben auf Wintersporturlaub, aber kein Wellnesshotel möchten, sondern eher ein sportliches, junges Hotel, da gibt's die Explorer-Hotel-Reihe. Die gibt's zum Beispiel in Montafon, in Berchtesgaden, relativ nah am Skigebiet. Da gibt's eine Werkstatt für Snowboard und Ski. Da gibt's ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Und das ist einfach ganz cool mit jungen Leuten.
Für die Wintermonate mangelt es also nicht an Ideen. Im Sommer geht es für Elena an den Gardasee.
Da kann man Kitesurfen und Mountainbiken und Paragliding machen.
Und ihr persönlicher Tipp?
Canyoning. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was davon gehört habt, aber das ist ganz cool, das kann man in den Bergen machen und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Urlaubstipps für nah und fern von Anja Schuld. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Reisetipps für Studierende. Eine Reise kann man mit der Bahn machen, mit dem Flugzeug oder auch mit dem Schiff. Oder man macht es so wie Martin Müller aus Tübingen. Er ist einmal quer durch Europa gereist, von Spanien bis nach Norwegen. Und zwar zu Fuß. Mikroeuropa-Reporter Elias Gut berichtet.
Mit den eigenen Stärken anderen Menschen helfen. Für den 26-jährigen Sportstudenten Martin Müller aus Tübingen war das eine ganz besondere Motivation für eine außergewöhnliche Reise.
Ich bin 2014 vom südlichsten Festlandpunkt Europas, also das ist bei Tarifa in Südspanien, bis nach Kenarodden, also in Norwegen, also dem nördlichsten Festlandpunkt Europas, zu Fuß gelaufen. Das waren knapp 6220 Kilometer.
Doch wie kommt man darauf, einfach mal quer durch Europa zu wandern? Schon einige Zeit vor der Reise begeisterte sich Martin für Wohltätigkeitsläufe. Besonders betroffen war er von der weiblichen Genitalverstümmelung in Afrika. Der Extremsportler kam ins Grübeln.
Da habe ich mal die Landkarte rausgezogen und überlegt, also wo möchte ich hinlaufen, weil die ganze Zeit nur im Kreis laufen, war natürlich, sag ich mal, relativ uninteressant. Und darum habe ich dann überlegt, okay, ich möchte auf jeden Fall irgendwie von A nach B laufen, also die größere Strecke. Und habe dann die Deutschlandkarte vor mir gehabt und dachte, Mensch, durch ganz Deutschland zu laufen, das wäre ja mächtig. Und ja, nach und nach habe ich gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich oben ankomme? Also höre ich dann wirklich auf zu laufen? Oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann noch mehr wirken, laufe ich dann weiter? Und so ist die Strecke, sage ich mal, immer größer und größer geworden in der Planung, bis ich irgendwann unten und oben angeschlagen bin. Da dachte ich, Mensch, vom südlichsten zum nördlichsten Festlandpunkt, das wäre doch was.
Der Entschluss war gefasst. Martin hatte sein Ziel vor Augen. Er suchte sich Firmen und Privatpersonen als Sponsoren. Sie zahlten ihm pro gelaufenem Kilometer einen gewissen Geldbetrag. 12.000 Euro kamen zusammen für einen guten Zweck. Eine wahnsinnige Leistung. Doch für das Geld musste der Sportstudent auf der Reise viel investieren.
Nachdem ich morgens aufgestanden bin, habe ich kurz was gefrühstückt, das Zelt abgebaut und bin dann weitergelaufen. Und eigentlich bin ich den ganzen Tag nur gelaufen, bis ich halt irgendwann nicht mehr konnte. Das war meistens so nach 30 bis 40 Kilometer.
Tag für Tag eine solche Strecke. Monatelang. Ich frage mich, wie kann man so etwas durchhalten und wann stößt man an seine Grenzen?
Ja klar, es gab natürlich nicht nur schöne Tage, es gibt natürlich auch immer die harten Tage. Also unterschiedliche, sag ich mal, Schwierigkeiten gab es unterwegs. Zum einen auch, wenn man sich Blasen anläuft, was ja gerne mal vorkommt, wenn man so eine große Strecke läuft, ist natürlich hart, da weiterzulaufen. Und auch die Kälte war unterwegs ein bisschen ein Problem, denn ich bin ja durch den Winter gelaufen auch. Also bei 213 Tagen ist mir knapp ein zwei Drittel Jahr unterwegs. Und dann habe ich den Winter auch mitgenommen. Und wenn man auch im Winter zelten muss, draußen im Schneezelt, das ist natürlich auch nicht so einfach. Und man kommt natürlich auch an seine eigenen körperlichen Grenzen, wenn man halt jeden Tag, sag ich mal, die 40 Kilometer macht.
Bei Wind, Wetter und großer Distanz braucht es doch Highlights, die einen immer wieder motivieren. Ich möchte von Martin wissen, was seine besten Erlebnisse waren.
Die verrücktesten Erlebnisse, also die schönsten Erlebnisse waren auf jeden Fall die Begegnungen mit den Menschen. Oder ja, man kann auch sagen, die verrücktesten, denn ich hätte im Vorhinein nie gedacht, dass ich auf so viel Gastfreundschaft stoße unterwegs, denn es war unglaublich.
Der Extremsportler aus Tübingen hat also viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt. Doch wie unterscheiden sich die Europäer in den verschiedenen Kulturen und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
Was ich auf jeden Fall interessant fand, egal in welche Kultur man kommt, überall haben die Menschen, sag ich mal, im Großen und Ganzen irgendwie die gleichen Probleme, die gleichen Bedürfnisse und auch die gleichen Sorgen. Aber klar, man erkennt schon auch von der Mentalität oder auch von der Denkweise Unterschiede in den Ländern. Also gerade in Spanien, wo ich angefangen habe, sag ich mal, war schon also denktechnisch ein großer Unterschied zu den Norwegern zum Beispiel. Also wenn ich an die Spanier denke, die in meinen Augen gerne nur bis am Morgen denken und nicht weiter. Und die Norweger sind eher genau andersrum, dass die wochenlang irgendwie vorausplanen und also eher diesen Weitblick haben, sag ich mal.
Eine außergewöhnliche Reise mit ganz besonderen Erfahrungen. Martin Müller hat 213 Tage ein echtes Abenteuer erlebt. Was muss das für ein Gefühl sein, am nördlichsten Festlandpunkt von Europa anzukommen?
Ja gut, ich sage mal, das Gefühl lässt sich relativ schwer in Worte fassen. Das ist natürlich schon wie Weihnachten, Ostern und alles zusammen. Denn wenn man sich vorstellt, dass man nicht nur tagelang, nicht nur wochenlang, nicht nur monatelang durch ganz Europa gelaufen ist und die Idee, sag ich mal, drei Jahre lang gereift ist und ausgereift ist und man plötzlich oben am Ziel ankommt, das war schon also ein Gefühl, das kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal zu machen, um das Gefühl einfach zu erfahren.
Elias Gut über eine etwas andere Europareise. Martin Müller ist nicht der Einzige, der gern zu Fuß unterwegs ist. Was früher eine notwendige Fortbewegungsart war, ist heute eine beliebte Beschäftigung im Urlaub oder in der Freizeit. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 gehen 69% der Deutschen regelmäßig wandern. Was daran so reizvoll ist, erklärt uns Janik Föhringer. Er hat mit seinen Freunden nach dem Abitur die Alpen überquert. Sarah Bassano hat sich für uns mit ihm getroffen.
2013 überquerte der Abiturient Janek Föhringer mit drei Freunden die Alpen. Ihre Reise ging zu Fuß von Oberstdorf nach Meran. Die gesamte Tour auf dem europäischen Fernwanderweg Nummer 5 dauerte 9 Tage.
Unser Ziel war es, nicht in Hütten zu übernachten, sondern mit einem Zelt und mit selbst mitgebrachtem Essen unterwegs zu sein. Und das haben wir bis auf einen Tag, wo es sehr stark geregnet hat, auch geschafft. Insgesamt haben wir sehr, sehr wenig Geld gebraucht, weil wir alle Lebensmittel im Voraus einkaufen konnten und nicht unterwegs teuer einkaufen mussten und man natürlich auf so eine Wanderung auch in geringen Verhältnissen leben kann.
Da der E5 sehr beliebt ist, beschlossen Janek und seine Jungs, einen kleinen Umweg mit einzubauen.
Ein ganz besonderes Einzelerlebnis war, als wir am 7. Tag angekommen sind und uns ein Bauer auf seinem Grundstück hat übernachten lassen. In dem Dorf gab es auch eine Pizzeria und wir haben uns entschieden, nicht unsere mitgebrachten Fertigessen zu kochen, sondern in die Pizzeria zu gehen und uns einen Abend gut gehen zu lassen. Als wir dann schon am Essen saßen und gemerkt haben, eine Pizza reicht jedem von uns nicht, sondern wir müssen nochmal nachbestellen, hat sich der Mann am Nebentisch erhoben und hat gesagt, er bezahlt uns unsere komplette Rechnung, weil er das so toll findet, was wir machen. Er hat uns belauscht und uns dann unser komplettes Essen bezahlt.
Neben den schönen Erfahrungen gab es für die drei Wanderer auch schwierige Situationen.
Die größten Herausforderungen hatte, glaube ich, mein Freund Arno. Der hatte schon nach dem zweiten Tag so stark geblasen, dass er jeden Morgen eine Ibuprofen auf sein Marmeladenbrot getan hat, weil er es sonst nicht ausgehalten hätte. Dem seine Schuhe haben leider nicht ganz so gut gepasst. Nach dem dritten Tag hat er dann sein erstes T-Shirt weggeworfen, weil es so durchgeschwitzt war von den warmen Temperaturen. Die haben uns insgesamt doch dann sehr zu schaffen gemacht.
Der einen oder anderen Herausforderung muss man sich also stellen. Aber sonst wäre das Ganze ja auch langweilig. Janek hat noch ein paar Tipps parat.
Also wenn man eine Alpenüberquerung plant, sollte man hauptsächlich aufs Gewicht achten, damit man keinen schweren Rucksack mit über die Alpen schleppen muss. Dadurch spart man sich natürlich Kräfte und auch Nerven. Wir hatten jeder 13 Kilo im Rucksack und waren natürlich mit dem Zelt unterwegs. Wenn man in Hütten unterwegs ist, ist das Gewicht sehr viel weniger, weil man nicht Essen mitnehmen muss. Man muss kein Zelt mitnehmen, muss keine Isomatte mitnehmen und keinen Gaskocher. Und dementsprechend sollte man sich vorher überlegen, ob man im Zelt oder in Hütten übernachtet. Ich würde persönlich eine Alpenüberquerung immer im Team machen, weil es einfach an vielen Stellen gefährlich sein kann, wenn irgendwas passiert, dass man jemand dabei hat, der im Notfall Hilfe holen kann.
Lieber eine Alpenüberquerung als ein Urlaub im 5-Sterne-Hotel? Noch einmal Janek Föhringer.
Bei so einem Urlaub wie der Alpenüberquerung ist man am Tag über 10 Stunden unterwegs. Dadurch prägt sich alles viel, viel mehr ein, weil es auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist. Man erlebt die Natur eigentlich hautnah, weil man auf ihr direkt unterwegs ist und sie direkt spürt. Und es ist eben sehr, sehr nah auch in der Umgebung im Vergleich zu einer Flugzeugreise.
Sarah Bassano über Janek Föhringer, der lieber mit seinen Freunden in der Natur unterwegs ist, als in einem teuren Hotel zu übernachten. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Reisetipps für Studierende. Und wie es so ist im Studium, so richtig gut bei Kasse ist man nie. Statt teure Unterkünfte zu buchen, nehmen viele Studierende deshalb lieber ein Zelt mit in den Urlaub. Tipps fürs Campen, ob auf einem Festival oder in der freien Natur, bekommt ihr im nächsten Beitrag. Abigail Barrero und Kevin Schrötter waren schon oft mit dem Zelt unterwegs und erklären, worauf es dabei ankommt. Zum Beispiel sollte man das Zelt nicht in einer Mulde aufstellen. Der Eingang sollte im Windschatten liegen. Gut wäre auch eine zusätzliche Plane gegen den Regen. Wer es gerne etwas geräumiger haben will, der braucht ein zweites Zelt für das Gepäck und für die Lebensmittel bzw. den Gaskocher. Da Abigail erst seit einem halben Jahr in Deutschland lebt, hat unsere Reporterin Susanna Barrero das Interview auf Englisch geführt.
When it comes to festivals, some of the most important things that I would consider are, for example, a pavilion. This probably is one of the most important things that you should always take with you when you go to a festival, because a pavilion can protect you from sun, rain and wind, which can occur on a festival. Another thing would be rubber boots and a raincoat when it comes to rain. Also sunblocker and warm clothes and blankets, because the clothes and the blankets are very important for the night, because even if most of the festivals take place in summer and the days are very hot, the nights are freaking cold. So next would be an additional tent, not for sleeping, but for putting all your stuff inside. Then you need duct tape. You don't know what you will need it for, but you will need it. You will always find a reason to need it. Either it's for repairing your tent or repairing anything.
Is there something you have to consider when searching for a camping place?
Not really, but it has to be on a flat ground. You have to test the ground because sometimes there are rocks or other stuff under the ground that you don't see but you can feel when you lay down.
What do you have to do after everything is set up?
Put your food in the shadow, have a beer and celebrate that you are still alive.
And you?
Well, it depends with whom you go, but you have to consider that everything takes way more time than normal. For example, cooking, because you have to set up a fire, so you have to administrate your time.
Is there anything special you have to do in case of bad weather?
Well, when it comes to rain especially, you should try to not position your tent at a slope, because when the entrance is pointing to a slope, then the water will rinse into your tent and that's very bad. So if you have a bad position, just adjust your position. Also, remember that there could be the possibility that water actually gathers in some of the planes, for example on the tent roof or on the pavilion. And this will get heavy and it can damage your equipment. Then there is the possibility that it could be wind. And trust me, wind is worse than rain. We once had a little tornado-like thing on a festival, and this can blow your whole tent in the air. And you can never find it again. Or you can hurt other people accidentally because the tent comes down on another place. So, when there is wind, try to put heavy things inside of your tent so your tent will not flow away. Also use additional tent pegs to secure your tent on the ground. And when it comes to the pavilion, if there is just a little wind, it is enough to take additional tent pegs as well to secure it. Also, sometimes you have these side planes on a pavilion just to protect you from rain or from wind or from sun. If there's too much wind, get rid of them. Put them away so that you only have the roof of your pavilion left. If there's a lot of wind, disassemble every single plane that you have on your pavilion so that you have only the framework left, because otherwise it will fly away. And this is dangerous. That happened once and it was very bad because the framework of the pavilion actually pierced another tent and there was someone inside. Luckily no one got hurt, but this could happen. Another thing that could occur is a lot of sun. And trust me, sun is also some kind of a bad weather, because when you are directly in the sun, you can get sunburn or anything and that's not good for you. Especially when you're drunk, because you don't pay so much attention. So just put these additional planes that I was talking about earlier up on your pavilion to protect yourself. Use sunblocker and this should do it.
What about you?
Actually, you cannot fight against nature, but you can try take the most valuable things with you, like documents, cell phones, camera, that kind of stuff.
Susanna Barrero mit Tipps für den nächsten Campingausflug.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Genauso wichtig wie ein standfestes Zelt ist im Urlaub aber auch ein gutes Buch. Einen Vorschlag dafür haben Sophia Bonhaus und Lena Herrmann.
Ein Sadomaso-Geheimtreffen in Teheran, eine Reise im Benzinschmugglerbus an der Grenze zu Pakistan, eine Übernachtung neben einem bewachten Atomkraftwerk in Bushehr, eine Bikini-Party in Mashhad, das alles erlebt man nicht jeden Tag und schon gar nicht im Iran.
In seinem Buch schreibt Stefan Ort von genau solchen Erlebnissen. Couchsurfing im Iran, meine Reise hinter verschlossenen Türen, erschien 2015 im Piper Verlag. In dem Reisebericht erzählt der erfolgreiche Autor und Spiegel Online-Redakteur von seinen Abenteuern in einem außergewöhnlichen Land. In 62 Tagen übernachtet er bei 22 verschiedenen Gastgebern und legt eine Strecke von insgesamt 8.484 Kilometern zurück. Keine ungefährliche Sache, denn Couchsurfen ist im Iran verboten. Nicht nur Stefan, sondern auch seine Gastgeber gehen dabei ein ständiges Risiko ein, erwischt und bestraft zu werden. Umso mehr überrascht die extreme Gastfreundschaft der Iraner, von der der Autor immer wieder ausführlich berichtet.
Wo
Wusstest du, dass Popcorn auf Persisch Elefantenpups heißt? Solche und andere witzigen Anekdoten finden sich im ganzen Buch. Alles beginnt mit einem nervenaufreibenden Polizeiverhör im iranischen Kurdistan, dem der Autor nur um Haaresbreite entkommt. Im Iran herrschen strengere Regeln. Hier gibt es weder Presse noch Meinungsfreiheit. Die Religion ist vorgegeben und Frauen sind per Gesetz Menschen zweiter Klasse. Seit der Islamischen Revolution 1979 ist der Iran zu einer Art Überwachungsstaat geworden. Hinter vielen verschlossenen Wohnungstüren eröffnet sich aber eine ganz andere Welt. Dort fällt der Schleier und mit ihm die Angst vor den Sittenwächtern. So werden im privaten Kreis regelmäßig die strengen Vorschriften von den Bürgern gebrochen. Die Iraner sind Meister darin, den Mullahs ein Schnippchen zu schlagen. Denn in diesem Land ist fast alles verboten, was Spaß macht. Zum Beispiel der Genuss von Alkohol. So hat man für ein selbstgebrautes Bier 80 Peitschenhiebe zu befürchten.
Packend, spannend und witzig bringt Stefan Ort den Lesern Menschen und Kultur des Irans näher. Ein ganz neuer Einblick aus einer ungewöhnlichen Perspektive in ein seit der Islamischen Revolution wenig bereistes Land. Vor 1979, zu Zeiten des Schahs, war der Iran ein sehr beliebtes Reiseziel, auch für Freaks mit dem VW-Bus. Das Buch ist leicht zu lesen und es macht viel Spaß, den Autor auf seiner Reise zu begleiten. Immer wieder hebt Stefan Ort außerdem praktische Hinweise für den alltäglichen Umgang mit den Iranern in kleinen Infoboxen hervor. Gegen Ende wird die Geschichte jedoch ein wenig eintönig, da der Ablauf immer wieder ähnlich ist. Stefan lernt seinen neuen Gastgeber kennen und gemeinsam erleben sie ein mal mehr, mal weniger spannendes Abenteuer. Dann geht es weiter zum nächsten Gastgeber und so weiter und so fort. Trotzdem eignet sich Couchsurfing im Iran als eine tolle Reiselektüre, die im Urlaub für gute Unterhaltung sorgt.
Ein Buch für den Urlaub und vielleicht auch eine Inspiration für eure nächste Reise. Sophia Bodenhaus und Lena Herrmann mit einer Buchrezension von Couchsurfing im Iran. Nicht nur beim Couchsurfen, auch beim Reisen mit Mitfahrgelegenheiten kann man eine Menge Geld sparen. Im nächsten Beitrag von Lucy Bender erzählen uns zwei Studierende von ihren Erfahrungen mit dem Mitfahrerportal BlaBlaCar.
Vier Personen, die sich vorher nie begegnet sind und alle verschiedene Absichten für ihre Reise haben, verbringen auf einmal mehrere Stunden gemeinsam in einem Auto. Für viele eine befremdliche und unbekannte Situation, für Mike schon fast Routine. Der Stuttgarter Student ist 21 Jahre alt und verbringt seine freie Zeit gerne damit zu reisen.
Als wir alle angefangen haben zu studieren, hat sich mein Freundeskreis in ganz Deutschland verteilt und ich bin einer der wenigen mit eigenem Auto. Deswegen nutze ich eigentlich jede freie Gelegenheit, um meine Leute zu besuchen. Es kann schon mal passieren, dass ich alle zwei Wochen irgendwo hinfahre.
Mike hat zwar auch einen Aushilfsjob neben dem Studium, das große Geld verdient er damit jedoch nicht. Vor zwei Jahren fing er deswegen an, sich seine Kurztrips zu finanzieren, indem er andere Leute in seinem Auto mitnimmt.
Ich bin vorher selber schon oft per Mitfahrgelegenheit bei anderen mitgefahren, weil es einfach die günstigste Methode ist, von A nach B zu kommen. Und seitdem ich selber mobil bin, biete ich fast für jede längere Fahrt eigentlich freie Plätze in meinem Auto an. Wenn ich mein Auto voll bekomme, verdiene ich oft so viel, dass ich die Spritkosten ganz erstattet bekomme. Für die Mitfahrer ist es aber immer noch günstiger als ein Bus- oder Zugticket.
Auf der Homepage der Mitfahrzentrale BlaBlaCar kann sich jeder ein Profil erstellen, egal ob Fahrer oder nur Mitfahrer. Dort findet man eine kurze Beschreibung über die Person, ein Foto, das Alter und eine Kurzbiografie. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach jeder Fahrt Bewertungen abzugeben, über den Fahrer und über die Mitfahrer. Das erleichtert die meist große Auswahl an Mitfahrgelegenheiten. Zusätzlich kann man angeben, ob man an Gesprächen interessiert ist oder lieber seine Ruhe haben will. Extrovertiertheit ist also keine Voraussetzung, was viele befürchten.
Den Preis pro Mitfahrer kann man eigentlich selber bestimmen. Man bekommt allerdings auch einen möglichen Preisvorschlag von BlaBlaCar, sobald man alle Daten eingegeben hat. Der setzt sich dann zusammen aus Strecke und Verbrauch.
Außerdem gibt es eine Preisdeckelung. Die sorgt dafür, dass die Anbieter ihre Preise an Wochenenden oder Feiertagen nicht übertreiben. Die Mitfahrer sind die unterschiedlichsten Menschen. Bei Studenten und Schülern ist die Plattform zwar besonders beliebt, aber auch immer mehr Geschäftsleute und andere entdecken BlaBlaCar für sich. Ein bestechendes Argument dafür in der heutigen Zeit ist mit Sicherheit die Klimafreundlichkeit. Dazu kommt noch, dass man oft ganz ohne Umsteigen ans Ziel kommt. Überraschenderweise müssen andere Menschen nämlich immer wieder die gleiche Strecke zurücklegen wie man selber. Für die 23-jährige Sassi steht jedoch ein anderes Argument an erster Stelle.
Ich bin schon mit den unterschiedlichsten Leuten gefahren, es war jedes Mal ein Erlebnis. Wann fängt man schon mal an, mit Wildfremden über Gott und die Welt zu diskutieren? Klar kommt es auch mal vor, dass man mit ein paar Leuten gar nicht auf den Nenner kommt oder viel schlimmer, man findet erst gar kein Gesprächsthema. Dann sind es halt sehr stille Fahrten.
Wirklich schlechte Erfahrungen hat sie aber noch nie gemacht. Das versucht BlaBlaCar auch mit dem Mitfahrerkodex zu verhindern. Dieser fordert korrekte Profilangaben, Sicherheit im Straßenverkehr, faire Bewertungen, Zuverlässigkeit, Rücksicht und Freundlichkeit. Außerdem gibt es noch die Kategorie Ladies Only, um den weiblichen Mitgliedern in puncto Sicherheit entgegenzukommen. Diese Fahrten werden männlichen oder nicht angemeldeten Nutzern gar nicht angezeigt. Versichert ist man automatisch über die Versicherung des Fahrers, dadurch, dass man sich an den Fahrtkosten beteiligt.
Wenn ich so zurückdenke, habe ich bisher eigentlich nur positive Erlebnisse gehabt. Ich habe auch schon Kontakte geknüpft, die bis heute eigentlich noch bestehen. Zum Beispiel bin ich mit einer nach Wien gefahren und wir haben uns nach der Fahrt sogar noch ein paar Mal getroffen, also immer wenn ich wieder in Wien bin.
Per Mitfahrgelegenheit zu reisen ist also nicht nur günstig für Fahrer und Mitfahrer, sondern führt auch oft zu interessanten Bekanntschaften und Gesprächen zwischen Menschen, die sich unter anderen Umständen vielleicht nie begegnet wären.
Ein Beitrag von Lucy Bender über das Reisen per Mitfahrgelegenheit. Passend dazu hört ihr als nächstes einen Song von den Red Hot Chili Peppers, Road Trippin'.
Road Trippin' with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Road Trippin' von den Red Hot Chili Peppers. Wer viel erleben, aber wenig ausgeben will, sollte weiter wegreisen, zum Beispiel nach Südostasien. Gerade für junge Leute ist das ein beliebtes Reiseziel, denn die Flüge dorthin und das Reisen vor Ort sind oft ziemlich günstig. Ruben Beiß kann das bestätigen. Er war vor kurzem in Thailand und schildert uns seine Eindrücke. Ein Beitrag von Katharina Konrad.
Das Flugzeug hebt am Münchner Flughafen ab und landet nach 16 Stunden auf einem der größten Flughäfen Asiens. Als die Passagiere das Flugzeug verlassen, schlägt ihnen sofort die tropisch feuchte Luft ins Gesicht. Es ist Mittag und das Thermometer zeigt schon über 40 Grad Celsius an. Wir sind in Bangkok angekommen, dem Zentrum Thailands. In der pulsierenden Metropole geht es hektisch zu. Es wimmelt von Tuk-Tuks und Motorrädern, die Touristen zu goldenen Tempelanlagen oder bunten Straßenmärkten befördern. An den Straßenecken werden frisch gepresste Fruchtsäfte verkauft, Insekten zum Probieren angeboten oder günstige Thai-Massagen versprochen.
Ich bin in Bangkok angekommen und ich war erstmal richtig überfordert von den ganzen Eindrücken, von dem Rausch aus Farben und Gerüchen. Es war einfach wie eine Art Traum und aus dem Traum will man auch gar nicht mehr erwachen. Man reist einfach mit, man ist auf Entdeckungstour mit in einer total verrückten Stadt. Und es kommt dann auch erst richtig raus, wenn man das Nachtleben miterkennt und erlebt. Und gerade die Nachtmärkte sind total anders als bei uns und da gibt es einfach nichts, was es nicht gibt.
Bangkok sei eine Stadt, die niemals schlafe, sagt Ruben Beiß, Rucksacktourist in Thailand. Er hat sich nach 4 unvergesslichen, aber auch körperlich anstrengenden Tagen in Bangkok nach einem Ort gesehnt, an dem er die Seele baumeln lassen kann. So zog der Student der sozialen Arbeit den Reiseführer aus dem Rucksack und durchforstete diesen nach weiteren spannenden Plätzen Thailands. Koh Tao sollte damit sein nächstes Ziel heißen. Koh Tao diente bis 1980 als Gefängnisinsel und war weitgehend unbewohnt. Erst dann bemerkten Urlauber nach und nach die Einzigartigkeit der Insel. Neben goldenen Stränden umrahmt das türkisfarbene Meer die Insel und zaubert seinen Besuchern tagtäglich ein Lächeln auf das Gesicht.
Koh Tao bedeutet ja auch übersetzt Schildkröteninsel und das kommt nicht ohne Grund, sondern weil eben unglaublich viele große Schildkröten sich um diese Insel geschart haben. Es ist einfach dadurch auch ein Paradies für Schnorchler und Taucher. Man muss sich vorstellen, das ist einfach, man schnorchelt da in dieser Insel und auf einmal kommen rote, blaue, grüne Fische und unter allem ergeben sich unglaublich schöne Korallenriffe. Letztlich, die Unterwasserwelt auf Koh Tao ist ein Muss und es ist schlichtweg ein Paradies.
Thailand ist für jedermann ein Reiseziel. Für Studenten eignet es sich besonders gut, da dort das Leben auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich ist. Traditionelle Speisen wie leckere Nudel- oder Reisgerichte werden schon für weniger als 2 Euro frisch zubereitet. Einen Schlafplatz findet man in einem der vielen Hostels an jeder Straßenecke. Hier hat man die Auswahl zwischen einem Mehrfachzimmer oder einem Doppelzimmer. Beide werden für erschwingliche 5 bis 10 Euro die Nacht angeboten. Wenn man Glück hat, befindet sich das Hostel nur wenige Gehminuten vom Strand und einem Sprung ins angenehm warme Meer entfernt. Damit man sich einen guten Überblick über die verschiedenen Inseln in Thailand verschaffen kann, empfiehlt es sich nach der Ankunft auf einer Insel, einen Motorroller auszuleihen. Während der Fahrt auf dem Zweirad und dem Wind, der einem ins Gesicht bläst, lässt sich gemütlich die Insel erkunden und man lernt Thailand kennen. Doch Vorsicht ist geboten. Auf den Straßen Thailands herrscht Linksverkehr und viele Verkehrsteilnehmer haben noch nie ein Verkehrsschild gesehen. Die Hupe ist ein wichtiges Utensil in Thailand, bestätigt Ruben. Er möchte die Erfahrungen, die er in Thailand gewinnen durfte, niemals missen.
Ein Beitrag von Katharina Konrad über das Land des Lächelns. Zwei wesentlich unbekanntere, aber mindestens genauso schöne Reiseziele stelle ich euch im nächsten Beitrag vor. Dafür habe ich mich mit 2 Geografiestudenten getroffen. Ein Morgen in der Wildnis. Kaum ein Geräusch hat die Stille der letzten Stunden inmitten der endlosen Weite gestört. Schlaftrunken kriecht man aus seinem Schlafsack, öffnet langsam den Reißverschluss des Zelts und blickt in das Gesicht seines Dozenten. Für Jonathan Stordel und Christoph Marstaller war dieses Szenario 2 Wochen lang alltäglich. Denn wie alle Geografen mussten sie einmal in ihrem Studium auf die sogenannte große Exkursion gehen. Der Name ist dabei Programm, denn die Reiseziele könnten kaum ausgefallener sein. Christoph entschied sich dafür, in den Semesterferien 2 Wochen lang durch die Wüste Namibias zu wandern. Jonathan dagegen bestieg Gletscher in Grönland.
Für mich war das einfach was Besonderes, weil da kommt man erstmal nicht auf die Idee, dahin zu reisen, wenn man eigentlich auch gar nicht weiß, wie kommt man dahin, wie macht man das, von wo fliegt man dahin, wenn man da ist, was macht man dann? Und so war das schon recht bequem von der Uni aus, weil die Dozenten auch so gut wie alles organisiert haben, uns einfach gesagt haben, wann wir wohin kommen, was wir mitbringen müssen. Und hat das wunderbar funktioniert und wir haben auch wirklich super Sachen gesehen.
Ja, das war bei mir tatsächlich so, dass durch die Exkursion die Chance kam, dorthin zu reisen. Ich denke, ich habe sonst so noch so viele andere Ziele auf dem Schirm, die vielleicht auch näher liegen, die ich sonst vielleicht in Semesterferien eher bereist hätte. Und das war die Chance, dann eben schon auch mal so ein bisschen exotischeres oder exklusiveres Ziel zu bereisen.
Die große Exkursion bildet einen wichtigen Teil des Geografiestudiums und hat vor allem einen wissenschaftlichen Anspruch. Alle Teilnehmer müssen deswegen vor der Exkursion ein Vorbereitungsseminar belegen, in dem sie sich zum Beispiel auf die naturräumlichen Begebenheiten vorbereiten. Dieses Wissen wird dann vor Ort vertieft.
Bei uns war es manchmal wie eine Vorlesung im Gelände, am Ort, der erklärt wird. Wenn du so in der Uni sitzt im Vorlesungssaal, dann erklärt der Dozent das eben und du musst dir irgendwie so zusammenreiben, wie das dann, weil es sind ja immer abstrakte Theorien. Und wenn du dann direkt im Gelände bist, kann man das natürlich viel anschaulicher erklären und dann wird es einem auch deutlicher.
Genau, man läuft durch die Landschaft und dann kommen immer wieder die Fragen auf, ja, warum sieht die Landschaft hier jetzt aus, wie sie aussieht? Und dann wird das geklärt und dann lernt man da einiges drüber, geht auch auf ein paar Gletscher hoch, schaut sich das an und ist eben super, dass man es einfach nicht nur die Theorien der Uni hat, sondern das auch mal im freien Gelände sieht, wie sowas aussieht, weil so ein Gletscher, den sieht man halt auch nicht alle Tage.
Die Exkursionen sind kein Zuckerschlecken. Die Teilnehmer müssen die schwere Campingausrüstung von einem Standort zum nächsten tragen. 2 Wochen lang sehen sie außer ihren Kommilitonen und Dozenten nur wenige Menschen. Kommt dabei überhaupt einmal so etwas wie Urlaubsstimmung auf?
Das ist das Besondere eben, dass es so ein Mix ist aus, ich will es nicht sagen Urlaub, aber schon irgendwie also wissenschaftliche Reise und Urlaub irgendwie verknüpft, weil die Gruppe wächst dann natürlich intensiv zusammen, auch mit den Dozenten hast du einen intensiveren Kontakt, als es in der Uni jemals zustande kommt. Also das ist ganz spannend gewesen bei uns, weil du dann schon mehr persönlich auch von denen mitkriegst, wie sie so drauf sind. Aber also ich habe zum Beispiel bei den Dozenten beobachtet, wie ihre Skills, Fähigkeiten sind, sich im Gelände zu bewegen, auch im Zelt aufbauen und dergleichen. So Sachen eben, die dann schon ein bisschen Einblicke in die Persönlichkeit geben.
Nachtlager direkt am Gletscher. Elefanten und Giraffen in freier Wildbahn. Beim Blick auf die Bilder, die Jonathan und Christoph von ihren Exkursionen mitgebracht haben, versteht man, warum sie gerne 2 Wochen ihre Semesterferien geopfert haben.
Für mich war es einfach das, so gefühlt am Ende der Welt zu sein, wo nichts drumherum ist. Es gibt einfach keine Straßen, es gibt keine Dörfer in der Nähe, man ist komplett auf sich allein gestellt und dann einfach mehrere Tage da mal nur mit der Gruppe unterwegs zu sein und auch sonst keine Menschen zu treffen und so, das war schon ein Erlebnis.
Ganz erstaunlich war für mich die Weite, die ich in Namibia erlebt habe. Wir haben zum Beispiel mal mitten in der Namibwüste gezeltet, 100 Kilometer um uns rum, nichts außer Wüste und demnach nachts ein genialer Sternenhimmel, den man hier nie zu sehen bekommt. Dieses Gefühl für so eine riesige Weite kann ich hier nicht erleben. Dann noch ganz besonders, was wir so von der Tierwelt dort erlebt haben, hatten wir eine ganz interessante Begegnung mit einem Elefanten, der in unser Camp gekommen ist, als wir in einem Revier, also einem trockenen Flusstal, gezeltet haben. Hätten wir nicht erwartet, aber der war sogar so dreist, oder man kann vielleicht auch sagen schlau, dass er einfach einen Kofferraum von unserem Auto aufgebrochen hat und alles rausgefespert hat, was da war.
Gekostet hat die Reise bei beiden etwas über 2000 Euro. Für Studenten eine Menge Geld. Deswegen unterstützt die Uni Tübingen jeden Teilnehmer mit mehreren 100 Euro. Aber man muss nicht unbedingt Geografiestudent sein, um nach Grönland oder Namibia zu reisen. Es gibt nur ein paar Dinge zu beachten.
Es ist nicht ganz einfach, da jetzt einfach mal hinzufliegen und gucken, wo man hinkommt, weil es ja auch keine 2 Ortschaften gibt, die mit irgendeiner Straße miteinander verbunden sind. Also wenn, dann muss man schon mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber weiter. Aber dennoch kann man das auf jeden Fall machen. Man muss sich davor halt informieren. Man sollte schon Erfahrung mit sowas haben und dann kann man da durchaus auch ein paar schöne Wanderungen unternehmen. Dann bleibt eben nur noch der teure Flug übrig.
Namibia ist eigentlich kein Land, das sich per se für Low-Budget-Backpacker-Reisen eignet. Ich habe es aber trotzdem gemacht, nach der Exkursion eben, einfach mit Rucksack weitergereist. Und es funktioniert, wenn man sehr offen ist, sich auf alle Gegebenheiten einlässt. Es gibt da kein groß ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln, einen ganz alten Zug, aber nur wenige Linien, dann eben die Minibusse, die viele vielleicht auch aus Südostasien oder so kennen. Aber ich bin ganz viel auch einfach mit Einheimischen mitgefahren. Auch ein paar Anhalter viel rumgekommen. Und so, wenn man schon ein bisschen offensiv auf Leute zugeht, kommt man eigentlich überall hin, wie man möchte. So habe ich es erlebt und spart so natürlich auch einiges an Geld, wenn man jetzt keinen Mietwagen braucht.
Es muss also nicht immer das Mittelmeer sein. Mit ein bisschen Vorbereitung gibt es auch abseits der üblichen Ziele Schönes zu entdecken. Ein Beitrag über die große Exkursion im Geografiestudium. Jonathan und Christoph haben von ihren Reisen auch Bilder mitgebracht. Wenn ihr wissen wollt, wie es in Grönland oder Namibia aussieht, klickt euch auf unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Zum Thema Urlaub hat sich Helge Schneider einen Song einfallen lassen. Hier kommt Sommer, Sonne, Kaktus.
Hey, Sommer, Sonne, Kaktus, playing Federball on the beach. Blauer Himmel, gute Laune, and a beautiful girl auf dem Schoß. Never, never go to work, lieber Holiday. Gitarre um den Hals, schnell gekämmt, ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, das ist the Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus, no more come nach Haus. Sommer, Sonne, Kaktus, ja, ja, der Holiday ist noch nicht aus. Never, never go to work, lieber planschen und sich anziehen fein. Look so good on the pool by the tallest sunshine. Sommer, Sommer, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, 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 das ist hier der Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus, keine Wolken zu sehen. Sommer, Sonne, Kaktus, ach, wie ist das schön. Playing in the sand here on by the strand, tauchen, trinken, essen. Playing in the sand here on by the strand, in the Hausschlüssel vergessen. Sommer, Sonne, Kaktus, ach, wie ist das schön. Sommer, Sonne, Kaktus, ich will nie mehr arbeiten gehen. Hey! Sonne, Kaktus, playing Federball on the beach. Blauer Himmel, gute Laune, and a beautiful girl auf dem Schoß. Sommer, Sonne, Kaktus, ach, wie wär das schön. Doch leider hier in Duisburg muss ich ins Hallenbad gehen. Und es ist auch für mich, was ist das denn, eine Laus? Sommer, Sonne, Kaktus, la 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 la, na 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 na. Illusion. Sommer, Sonne, Kaktus, la 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 la. Hier am Badestrand sind sie alle krank. La 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 la, la 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 la. Die Gitarre um den Hals schnell gekämmt, ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus, 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 Sommer, 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 Kaktus, Sommer, Sommer, Kaktus, Kaktus, Hallenbad.
Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie ist das schön, findet Helge Schneider und alle anderen sicher auch. Manchmal reicht aber weder das Geld noch die Zeit für einen Urlaub. Dann hat Marcel Lemmes einen Vorschlag. Einen Urlaub auf Balkonien.
Wer kennt das nicht? Waschmaschine kaputt. Neue Autoreifen fällig. Und langsam, aber sicher wird aus dem angesparten Urlaubsgeld ein Rettungsfonds. Und plötzlich stehen die Ferien vor der Tür. Aber das fantastischste Urlaubsresort der Welt steht auch denen offen, deren Reisekasse so leer ist wie ihr Kühlschrank.
Urlaub auf Balkonien.
Entspannen Sie sich zur himmlischen Atmosphäre des heimischen Ozeans direkt vor Ihrer Haustür. atmen sie die Meeresluft. Herrlich.
Urlaub auf Balkonien.
Weil der billige Tetrapack-Wein von der letzten Weihnachtsfeier, den sie unter der Heizung vergessen haben, besser schmeckt als jeder Mojito der Welt.
Urlaub auf Balkonien.
Genießen Sie die exotischen Delikatessen von Balkonien. Wie zum Beispiel tropfnasse Tiefkühlpizza aus der Mikrowelle. Weil der Handwerker immer noch nicht wegen des Ofens gekommen. Lecker.
Urlaub auf Balkonien.
Balkonien ist der Hotspot für alle Kultur- und Architekturliebhaber. Entdecken Sie die Wunderwerke der großen Baumeister unserer Zeit. Wie zum Beispiel das wohl jahrhundertealte Treppenhaus. Jeder Schritt auf den ächzenden, knarrigen Stufen wird Ihnen ängstliche Schweißperlen auf die Stirn zaubern. Oder erfreuen Sie sich an der berühmten Aktionskunst. Nichts kritisiert den Verfall unserer modernen Gesellschaft so sehr, wie der ganze wohlüberlegt drapierte Abfall direkt an Ihrer Türschwelle.
Urlaub auf Balkonien.
Vergessen Sie nicht Ihre Kamera. Die Flora und Fauna auf Balkonien sind bemerkenswert. Von Schimmelpilzen an der feuchten Wohnzimmerwand und Moos auf der Veranda bis hin zu Küchenschaben und kleinen Fruchtfliegen ist wirklich für jeden etwas dabei.
Urlaub auf Balkonien.
Genießen Sie das Nachtleben von Balkonien. Jede Nacht. Ob Sie wollen oder nicht. Weil Ihr Nachbar von oben wohl nicht nur frei von der Arbeit hat, sondern offenbar auch von gutem Benehmen.
Urlaub auf Balkonien.
Ein Erlebnis für Jung und Alt. Buchen Sie noch heute und sparen Sie jetzt. Die Plätze sind limitiert.
Das war Marcel Lemmes mit einem Beitrag für alle Daheimgebliebenen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. An den Reglern saß Jamur Baschnagel. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon für euch stand ich, Laura Almanzer. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Bis bald, wieder hier auf der Wüstenwelle.